Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
Ein herzliches Hallo an die Welt. Wir sind zurück, Road Game Folge 47. Und die Eishockey-Welt geht in die heiße Phase und deshalb nehmen wir natürlich wieder auf. Wir sind heute zu dritt. Den Dave, den müssen wir aus privaten Gründen leider entschuldigen. Aber wir versuchen ihn so gut wie möglich zu ersetzen mit zweimal Andy. Einmal Andy aus Bayreuth. Hallo Sinai.
Ja, hallo liebe Hörer aus Oberfranken. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein, auch wenn ich aus Bayreuth kein Eishockey mitnehmen kann. Aber ich bin woanders. Das kommt aber später. Und dann freue ich mich auch, dass der andere Andi aus der Wetterau da ist. Hi, grüß dich.
Servus.
Ey, das war ein bisschen kurz. Kannst du nicht noch ein bisschen mehr sagen? Ich war noch nicht vorbereitet. Wir haben einiges vor heute, ne?
Okay, warte, wir spielen mal kurz Werbung ein. Ich hatte am Wochenende Besuch. Wir haben eine Eishockey-Online-Liga, so einen Manager. Wir suchen Leute. Wenn irgendjemand Bock auf sowas hat, wirklich reine Statistik und so weiter und so fort, tohl.org. Darf sich gerne mal melden und bewerben. Wir brauchen Leute. So, Rudi, bist du fertig?
Ja, nee, warte mal. Jetzt müssen wir erst nochmal ausmachen und besprechen, was du für diese ungeplante Werbung an uns jetzt überhaupt an Kohle rüberwachsen lässt. Ne?
Achso, ist übrigens auch Mai, also my-tohl.org. Gar nichts. Ihr müsst einfach euch da anmelden, mitmachen und habt ein richtig geiles Wochenende. Mein Wochenende war richtig cool. Also ich hatte Spaß mit den Jungs. Einfach über irgendwelche Spieler, die ganz komische Fantasienamen haben, zu diskutieren. Ja, macht Spaß.
Okay, wir verlinken es in die Shownotes. Das ist super, weil das Andi seine Aufgabe ist, verlinkt er es in die Shownotes. Toll. Aber wir haben was vor heute, ne? Wir haben, glaube ich, eine pickepackevolle Sendung. Die DL2 geht in die Playoffs und Playdowns und wir wollen drüber quatschen. Wie war die Hauptrunde? Wie sieht's aus in den Pre-Playoffs, in den Playdowns, in den Playoffs? Und damit würde ich sagen, lasst uns anfangen. Die Hauptrunde ist jetzt seit anderthalb Wochen vorbei. Wir nehmen an einem Montag auf. Das ist nicht ganz anderthalb Wochen. Und wie haben wir denn mit unseren Tipps abgeschnitten, liebe Andis? Lagen wir gut?
Ja, also, wenn ich meine Tipps nicht mitrechne, ja.
Wir wollen doch keine persönlichen Wertungen haben, Andi. Nein, wir sind ein Team. Wir stehen zusammen, gute und schlechte Zeiten durch.
Danke, Rudi, dass du ein Teil von mir bist.
Nein, ich muss sagen, ich finde, wir haben als Road Game-Gruppe wirklich gar nicht so schlecht abgeschnitten. Wir haben viele Tendenzen gesehen. Natürlich in der engen Liga gab es Ausreißer, aber ich denke, am Ende würde ich uns fast als beinahe Fachleute beziffern. Zumindest was das Tippen betrifft.
Ja, in Bietigheim, in Regensburg und in Krimmitschau werden sie das nicht behaupten, aber die restlichen, ja, schon.
Ja, wir gehen es mal kurz durch, oder? Lass uns ganz hinten anfangen. Wie machen wir es in der Tabelle oder wie wir getippt haben?
Ja, lass uns schnell durchgehen. Also selbst haben wir auf 14 getippt und wie ihr alle wisst, 12. geworden. Freiburg 13 getippt, auf 10 gekommen, ist noch in die Pre-Playoffs, kommen wir gleich nochmal zu. Rosenheim haben wir auf 12 getippt, ist auf 11 gelandet. Regensburg, weiß auch jeder, ist auf 2 gelandet, hatten wir auf 11. Krimmitschau auf 10 getippt, ja, ist dann 3. geworden. Dresden hatten wir besser getippt auf 9. Wo sind sie gelandet, Andi? Du darfst weitermachen.
Auf der 13 natürlich. Dafür hat man mit Weißwasser wirklich on point. Die haben wir auf 8 getippt. Wo wir deutlich daneben lagen, war dann tatsächlich Bietigheim. Da haben wir sie auf 7 getippt. Die wurden ja doch tatsächlich 7 Plätze schlechter. Relativ nah waren wir dann wiederum mit Rang 6 bei Kaufbeuren, die sind 5. geworden. Ja, und die restlichen, würde ich sagen, überlasse ich noch dem Rudi.
Ja, bei Bad Nauheim hatten wir auf 5, wie ihr alle wisst, sind die 9. geworden. On point, wie der Sinai so schön gesagt hat, waren wir bei Landshut mit auf Platz 4. Krefeld haben wir auf 3 getippt. Die wurden am Ende 6. Ravensburg hatten wir auf 2. Die wurden 7. am Ende. Und natürlich, was wir tippen können, sind Hauptrundensieger. Nummer 1 Kassel, da waren wir uns einig. Von dem her hat das ganz gut geklappt. Also ich finde, Tendenz war gut. Und in der engen Liga haben wir, glaube ich, nicht so viel verkehrt gemacht. Ich würde mal eine Frage in die Runde schmeißen. Welche Mannschaft hat euch in der Saison so am meisten Spaß gemacht? Also nicht vom Tabellenplatz her, vielleicht vom Spielen her oder von den Zuschauern. Oder habt ihr da jemanden euch ausgeguckt oder gibt es da jemanden?
Andi, erst du, dann
ich. Ja, also ich sag's vielleicht nicht gerne, aber tatsächlich für mich eine Mannschaft, die mir Spaß gemacht hat, war tatsächlich Weißwasser. Ja, für mich relativ stabil irgendwo gespielt und ich bin ja absoluter Fan von Petteri Vekipaata, das muss ich sagen. Also diese Mannschaft hat mir Spaß gemacht. Jetzt kriege ich wahrscheinlich vom Andi eine drauf, aber nur Mut.
Vor mir? Nee. Also ich bin auch ganz neutral. Ich habe es während der Saison schon öfters gesagt. Und da wird sich unser Kollege Dave freuen. Ich habe tatsächlich Grimmitschau nebenbei sehr gern geguckt und fand das echt gut, wie die gespielt haben. Sehr ansehnlich.
Das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil ich hätte jetzt auch Grimmitschau gesagt. Aber gut, dann mache ich es noch langweiliger und sage Regensburg. Die haben mir natürlich auch viel Spaß gemacht in den Spielen, die sie gemacht haben, weil es war immer schön anzusehen. Und ja, das war dann so meine Spaßmannschaft. Von dem her, es war, glaube ich, eine wirklich spannende und gute Saison, muss man sagen, oder? Wie seht ihr das?
Was ich sagen muss, es gab halt nicht so dieses typische, naja, du hast irgendwann deine 4 Teams unten drin, aber eben nicht die typischen. Das heißt, du hast eben jetzt auch so Vereine wie, ja, Regensburg oben drin stehen, Grimmitschau oben drin stehen, die halt natürlich eine Saison spielen. Ich will nicht sagen, da ist jetzt in den Playoffs egal, was kommt. Das ist es nicht, aber die Hauptrunde hat für die 2 Standorte absolut Spaß gemacht. Natürlich auch platzierungstechnisch, wo man sagen muss, ja, also viel kaputt machen kannst du in den Playoffs jetzt nicht, außer du versagst halt komplett, ne? Aber ja, für die ist natürlich, ja, Wolke 7 derzeit.
Ja, absolut. Also, und was ich einfach toll fand, klar, Regensburg hat eine tolle Saison gespielt. Mich haben die Zuschauer tatsächlich in Rosenheim trotz der Platzierung echt erstaunt. 4.000 Zuschauer im Schnitt als Aufsteiger, das ist echt eine Hausnummer. Also das fand ich richtig stark, hat mich sehr überrascht. Ja, dass Regensburg und auch Grimmitschau, sorry Dave, so performen, das glaube ich, war wirklich nicht so abzusehen. Warten wir mal, was nächste Saison passiert. Aber erstmal geht's in die Playoffs und Playdowns.
Tatsächlich. Und da würde ich zu Zuschauern auch nochmal sagen, irgendwann hatte ich mal an Bietigheim ein bisschen Angst gehabt, weil die ihren Schnitt vielleicht nicht schaffen. Das war so im, ich weiß gar nicht, November, Oktober. Aber auch die haben sich trotz Platz 14 zuschauermäßig wirklich stabilisiert und haben, glaube ich, 2.900 wollten sie machen und sind knapp dran gekommen. Auch das als Tabellen-14. mit den vielen Niederlagen. Respekt, von dem her eine kleine Sorge, vielleicht weniger in Bietigheim. Und deshalb gehen wir über. Wir haben uns überlegt, wir, Roadgame, wählt auch eine Starting Six. Oder habt ihr jetzt noch was ihr zur Saison sagen wolltet, ihr zwei?
Nö. Wir machen keine Roadgame Awards dieses Jahr, weil, ja, irgendwie macht die jeder und wir machen einfach mal eine Starting Six.
Genau, ich fange mit den Torhütern an und übergebe dann in die Verteidigung und den Sturm. Das passt ja ganz gut.
Genau, weil wir spielen mit 2 Torhütern.
Wir spielen mit 2 Torhütern. Also wir haben eine Nummer 1, haben wir gemeinsam gewählt. Oleg Schilin ist unser Starting Six Torhüter und als Backup natürlich Tom McCollum aus Regensburg. Das ist, glaube ich, unser Backup. Sinai, wie sieht es in der Verteidigung aus?
Ja, will nicht, dann springe ich mal ein. Auf der einen Seite lassen wir Ryan Betterhaar spielen, der unter der Saison von, also erstmal Anfang der Saison von Reduke leicht im Gesicht manipuliert worden ist. Und dann während der Saison von Weißwasser nach Kassel gewechselt ist. Und ich muss sagen, absolut geiler Verteidiger. 18, 19, saujung. ich sehe ihn echt saugerne spielen. In Kassel für mich einer der sichersten Verteidiger, obwohl man halt einen Keusen, Faber, Seige und so weiter und so fort im Team hat. Echt, der Junge hat Potenzial. Sehr wahrscheinlich nächstes Jahr ja nicht in Kassel, sondern woanders. Auf der anderen Seite Max Berlansen, ebenfalls von ETC Krimitschau. So, Andi, bist du im Sturm dran?
Ja, gerne. Im Sturm wenig verwunderlich. Wir haben uns tatsächlich für den Spieler aus Regensburg entschieden, aber eben nicht Andrew Jogan, sondern weil wir tatsächlich Corey Trevino da als ganz wichtigen Baustein in dem Sturm der Regensburger sehen. Auf der anderen Seite für mich oder für uns sehr, sehr überzeugend aus Freiburg Parker Bowles, der sehr stark performt hat. Und als Center haben wir uns tatsächlich einen Spieler ausgesucht, der in den Playdowns spielt. Tomasz Andres aus Dresden, der für mich eine bockstarke Saison und eine Top-Bully-Quote hatte. Ja, und den Coach, Rudi, den überlasse ich nochmal dir.
Nein, da würde ich sagen, da outen wir uns schon als Fanboys, wir zwei, oder? Also ich weiß nicht, wie es mit dem Andi aussieht, aber wir zwei sind Fanboys und deshalb darfst du ihn auch wirklich nennen. Ich habe ihn, da kommen wir, glaube ich, gleich zu, jetzt in den Playdowns beim letzten Spiel in Bad Nauheim beobachten können. Wen haben wir als Coach unserer Starting Six genommen? Sag es.
Ja, die Freunde aus Weißwasser werden sich freuen. Petteri Vecchi-Pater ist unser Coach.
Absolut. Wir sind, wie gesagt, nochmal Fanboys von ihm. Ich finde den großartig. Wir kommen danach noch. Seine Pressekonferenzen sind ein Traum. Der Typ hat einen Humor und ich glaube echt, Eishockey sagt Verstand. Also das ist schon,
ja, gut,
schon
toll. Bei dem Team, was wir aufgestellt haben, brauchst du keinen Trainer an der Bande, ne?
Das stimmt. Wir müssten nur 60 Minuten spielen können, dann wäre alles gut.
Das stimmt, ja. Außerdem wollen wir den Coach nicht weglassen, wollen wir das selber machen?
Ja, ganz ohne geht's da nicht. Nee, das ist immer so.
Ach so,
du meinst, eine gute Mannschaft braucht keinen Coach, oder?
Ja, unseren Coach lassen wir dann nur die hier PKs machen, so wie ihr schon sagtet. Der macht gute PKs. Man merkt, ich war nicht so ganz, aber die zwei haben mich überstimmt. Ganz einfach, Punkt. Ich muss mich der Demokratie geschlagen geben.
Ja, da musst du durch. Ja, dann hüpfen wir doch gleich von unserer Starting Six zu den Pre-Playoffs. Wer die Ergebnisse noch nicht gehört hat, fangen wir mit Ravensburg gegen Freiburg an. Das war, glaube ich, ein easy Ding. 2-0 Ravensburg. Wir haben ja auch stehen, Freiburg lässt sich chancenlos. Ich weiß nicht, wollt ihr noch was dazu sagen?
Ja, ganz kurz. Freitag? Ja, Freitag war Spiel 1. Zweite Drittel, 5 Tore, Ravensburg. Oh, ich war echt enttäuscht nach dem Spiel von Freiburg und Sonntag dann ja eigentlich auch kein Mittel dagegen gehabt. Deswegen, das triffst du hier schon ganz gut. Letztlich chancenlos. Das letztlich kann man weglassen, weil sie waren einfach chancenlos.
Ich glaube, also kann man und muss man auch so sehen, in Freiburg ist man meines Erachtens einfach nur heilfroh, dass man eben die Pre-Playoffs noch erreicht hat und eben nicht in die Playdowns gerutscht ist. Da hat man, glaube ich, große Angst gehabt. Auch was Freunde aus Freiburg mir so erzählt haben. Von der Seite, ja, alles richtig gemacht, Pre-Playoffs erreicht, Saison zu Ende. So sah dann auch der Einsatz meines Erachtens der Freiburger aus. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr zu Ravensburg-Freiburg habt, Rudi, die Lausitzer Füchse gegen Bad Nauheim.
Ich würde sagen, es war ein engeres 2-0. Die beiden Spiele, einmal 2-1 nach Verlängerung und einmal 2-3 nach Verlängerung. Das erste Spiel habe ich nur bei Sprite gesehen. Das zweite war ich im Stadion und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ich saß direkt an der Spielerbank der Lausitzer Füchse. Bad Nauheim hat ja bis kurz vor Ende des Spiels, ich glaube 1:30, dann am Ende mit 2:1 geführt.
Fängst du erstmal mit Spiel 1 am Freitag an?
Dann mach du was zu Spiel 1, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Das andere hat mich zu sehr begeistert.
Ja, Spiel 1, also ich empfand Spiel 1 tatsächlich so, wahrscheinlich genauso wie Spiel 2, sehr, sehr spannend. Aber ein überragender Stettmar, der meiner Meinung nach dafür gesorgt hat, dass Weißwasser Spiel 1 schon ziehen konnte. In der Verlängerung erster Overtime, dann den Siegtreffer gemacht. Wie gesagt, war extrem spannend. Du hast, wie sagt man so schön, die Luft schneiden können, so spannend war es. 2-1 nach Verlängerung, das war schon echt, war schon ein gutes, spannendes Spiel. Jetzt muss man sagen, spielerisch jetzt nicht die Extraklasse, aber echt spannend als neutraler Fan anzuschauen.
Deswegen. Aber Sinai, Bad Nauheim ist ja da nur hingekommen, weil sie einen neuen Trainer hatten, oder?
Ja, fand ich dann schon, und das freut mich natürlich für unseren ehemaligen Bayreuther Trainer Ritz Schanomas, der die Nauheimer ja tatsächlich aus ihrem Abwärtsstrudel rausgeholt hat und sie damit mit 4 Siegen in Folge noch in die Pre-Playoffs führen konnte. Hat mich sehr gefreut. Ritsch ist einfach echt ein super Typ. Ja, und Andi, du hast natürlich recht. Also Jonas Stettmer, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber sicherlich bei 95% Fangquote allein in den Pre-Playoffs. In Summe hat er sie ja auch, überragender Goalie, also eigentlich zu gut für die DEL2. Ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht, aber das war schon echt spannend. Und ja, das zweite Spiel, ich fasse es kurz zusammen, 2-3 nach Verlängerung. Rudi hat schon gesagt, Bad Nauheim führt bis so anderthalb Minuten vor Schluss mit 2-1 und mit dem Empty Net zieht Weißwasser tatsächlich noch den Ausgleich so anderthalb Minuten vor dem Ende. Muss man dann auch erst machen, klar, aber da gehört dann auch das Quäntchen Glück dazu. Dann oft geht das mit dem Empty Net und das wissen wir ja nicht gut. Aber ja, haben sie gut gemacht. Aber jetzt würden mich tatsächlich noch deine Eindrücke von neben der Bank der Lausitzer Füchse interessieren.
Ja, gerne, aber ich fange erstmal mit den Fans an, was ich wirklich herausragend fand. Ich glaube, es waren so 100, 110 Leute oder Menschen aus Weißwasser im Block gestanden. Und bis 10 Minuten vor Spielbeginn, muss ich sagen, ich war wirklich begeistert. Es waren nur Trikots da, also Trikotfans, die eine riesen Stimmung gemacht haben. Und ich dachte, wow, das ist richtig toll, das ist wie Eishockey wie früher. Irgendwie kurz vor halb kamen dann noch ein paar Schwarzgekleidete und das hat man dann am Ende auch gemerkt, dann mit Dauergesang. Aber gut, das ist dann jetzt nur mal ein persönliches Waterloo. Also das fand ich dann am Ende nicht so prickelnd, die dann auch irgendwie auf den Balustraden stand und sich mit den anderen Mauheimer Fans gezofft haben. Also verbal, es gab keine Schlägereien, aber das hat dann nicht so viel Spaß gemacht. Auch vorher war Weißwasser wirklich klasse. Also ich hatte richtig viel Spaß und ja, das waren die Fans und ich saß neben der Bank und das ging ja in die zweite Verlängerung und so ab Mitte der ersten Verlängerung hat es richtig Spaß gemacht, eigentlich mehr Spieler anzuschauen, wie sie völlig kaputt auf die Bank gefahren sind. Die hatten 3 Verteidigerpärchen, einmal war Toni Ritter dabei, auch mit dem jungen, oh, wie heißt er denn jetzt, Förderlizenzspieler geworden ist. Habt ihr den Namen für mich oder muss ich den noch suchen? Ich bin nicht so der Weißwasser-Fachmann. Den liefern wir, glaube ich, noch nach. Den Förderlizenzspieler der Lausitzer Füchse. Oder wollt ihr kurz eingrätschen? Ich bin nicht vorbereitet.
Nee, bin ich auch nicht. Bin gerade abwesend gewesen.
Ich habe es aber. Marlon Braun, sorry jetzt für alles, dass ich es verbaselt habe. Er ist mit Marlon Braun. Also da wirklich, die Jungs sind durch die Tür gefahren, haben sich auf die Bank geschmissen und wollten nicht mehr aufstehen und bis sie wieder dran waren. Das hat echt Spaß gemacht zuzuschauen und ich kann Kassel nur raten, bleibt geduldig, guckt, dass er in die Verlängerung kommt und dann setzt den vierten Sturm mal mit Energie, dann kann man das Spiel gewinnen. Aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Also es hat richtig viel Spaß gemacht und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, geht bei uns ins Facebook-Profil roadgame.de und schaut euch die Bilder an. Ich glaube, das ist, guckt euch in die Gesichter der Spieler, das macht schon Spaß. Und wie Andi schon geschrieben hat, Stettmer macht den Unterschied, das ist schon richtig. Das ist schon ein toller Torwart, wirklich großartig. Ja, das waren meine Eindrücke jetzt von dem Spiel. Also ich war wirklich begeistert.
Hat Spaß gemacht, da bis zum Schluss zuzugucken. Also einer Pre-Playoff-Serie absolut würdig. Ja, und am Ende das Quäntchen mehr Glück, mehr Cleverness, wie auch man es auch immer bezeichnen möchte, für die Füchse. Aber ja, schön, jetzt geht es gegen Kassel. Ich bin gespannt. Du sagtest es gerade schon, das wird eine harte Nuss werden.
Das glaube ich auch. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, würde ich mal die große Frage an die DEL2 stellen. Warum starten die Playoffs und Playdowns am gleichen Tag? Ich meine, man möchte doch Aufmerksamkeit haben. So groß ist die Bubble nicht. Warum sind die Playdowns nicht schon am Dienstag, die beiden Spiele, und die Playoffs starten am Mittwoch? Ich glaube, das hätte niemanden gestört. Und ich hätte mir am Dienstag Eishockey angeschaut. Eins von den beiden Spielen hätte ich definitiv gebucht. Von dem her, vielleicht kann es mir von euch jemand erklären. Ich kapiere es nicht.
Nee, kann ich nicht. Ich wäre genau wie du gewesen. Ich hätte mir ein Spiel, wenn ich auch beide Spiele angeschaut. Ja, definitiv. Also habe ich mich auch gefragt. Du hast die Frage online gestellt. Ich habe sie heute gesehen und dachte mir so, ja, kenne ich die Frage irgendwo. Schade.
Ich muss sagen, ich habe mir tatsächlich nie darüber Gedanken gemacht. Das war für mich vielleicht auch aus Tradition irgendwie völlig klar. Playoffs, Playdowns starten am gleichen Tag. Vielleicht hat man aus dem Grund auch gar nicht irgendwie dran gedacht. Ich finde es, wenn ihr es so sagt, ja, doch. Ich hätte mir zumindest auf Spraid oder auch live das ein oder andere Spiel tatsächlich auch am Dienstag oder Mittwoch angeguckt. So muss ich mich halt jetzt irgendwie entscheiden. Aber ja, hätte durchaus was. Also vielleicht hört uns ja jemand von der DEL2 zu. Wenn
Du
nicht,
sagst
müssen
gerade
wir
aus
unsere Kontakte
Gewohnheit.
zu René Rodorisch mal spielen lassen und vielleicht tut sich da ja was im nächsten Jahr.
Andi, du sagst gerade aus Gewohnheit. Wenn ich mich nicht täusche, war das doch während Corona mal so, dass man das getrennt hat, oder nicht? Rudi, hast du da was im Kopf? Oder täusche ich mich?
Nee, Entschuldigung, ich war auch stumm. Ich glaube, wegen Corona war eh alles anders, aber
Aber hat man das nicht mal so gemacht, dass man die Playdowns. Oh,
ja, ich meine, irgendwann wären sie eh zusammengelaufen, aber wie gesagt, den Start Dienstag und Mittwoch, das hätte man auf jeden Fall tun können. Dass dann wieder alle am Freitag weitermachen, alles gut. Dass man jetzt keine Samstagsspiele dafür auffängt, auch alles gut. Aber den Start Dienstag und Mittwoch, das hätte niemandem wehgetan und allen geholfen. Aber ändert nichts, am Mittwoch geht's los, würde ich sagen. Und dann hüpfen wir doch mal rein ins Playoff-Viertelfinale. Wir wollten ein bisschen tippen, wir wollten ein bisschen dazu erzählen, wir wollten ein paar Statements abgeben und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem bayerischen Derby an. Landshut gegen Kaufbeuren. Ich hätte gedacht, dass Landshut Heimrecht hat. Wollen wir eure Einschätzung dazu. Landshut immer noch ohne Marco Pfleger, der wird wahrscheinlich dort auch nicht mehr auflaufen. Sind Sie Favorit?
Marco Pfleger immer noch verletzt oder wie? ja, also gerade Landshut, ja, dafür, dass sie Vogler zwischenzeitlich entlassen wollten, die Fans, ich glaube, jetzt können sie froh sein, ihn zu haben. Du sagst ja schon, seitdem Pfleger weg ist, ich bin der Meinung, die ziehen das in 6 Spielen, das heißt 4-2 Endstand.
Ja, ich schließe mich da an. Also ich halte auch wenn Sami Blomqvist zu alter Frische erwacht ist, ich halte da auch Landshut für tatsächlich etwas stabiler. Allerdings glaube ich, geht es tatsächlich über 7 und ich tippe auf ein 4-3 in der Serie für Landshut. Rudi.
Ja, ich bin auch bei Landshut, allerdings glaube ich nicht, dass die Serie so lang geht. Ich tippe Landshut im 5 und das müsste dann ein 4:1 sein.
Ja, Dave tippt bestimmt dagegen, alleine weil er das kann. Also von daher haben wir noch eine Gegenstimme bestimmt.
Natürlich. Ja, da Dave nicht dabei ist, machen wir es jetzt aus irgendwie. Ein wirklich geiles Duell, wie ich finde, und ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Eispiraten Crimmitschau gegen Krefeld Pinguine, Eispiraten mit Heimrecht. Ich fange jetzt diesmal mal an, zumindest mal zu tippen, weil ich glaube, Heimrecht ist in dem Fall wirklich wichtig und ich glaube, die Eispiraten können das Ding in 7 ziehen. 4:3 für die Eispiraten. Also ich drücke auf jeden Fall alle Daumen.
Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, weil ich tatsächlich von dem, was Krefeld zuletzt gespielt hat, gar nichts halte. Für mich wird das eine relativ klare Geschichte. Krimitschau in 5, also 4-1. Andi.
Das ist eine Ansage, aber finde ich gut.
Das ist wirklich eine Ansage. Ich hatte gerade noch im Kopf, dass ich gesagt habe, oder dass ich gerne gesagt hätte, Landshut, Kaufbeuren ist für mich eigentlich so die einfachste, tippendste, wo ich persönlich eigentlich so das beste Gefühl habe in eine Richtung. Und jetzt muss ich sagen, Kassel, Lausitz, Regensburg, Ramsburg und eben genau das, Krimmitschau und Krefeld sind für mich die Spiele, wo ich sage, boah, das kann in jede verdammte Richtung gehen. Ich möchte mich mit Dave streiten und sage deswegen, ich hoffe, ich muss es nicht. Doch, ich hoffe es irgendwie schon sportlich, weil ich zwei Aufsteiger im Finale sehen will, auch wenn das so nicht ganz funktioniert, wie wir hier tippen, aber das wird schon irgendwie 3-4. Spiel 7 zieht Krefeld.
Ja, auch das ist möglich, wie du sagst. Ich glaube, das kann in jede Richtung gehen. Jetzt kommen wir zu einer Paarung, die für mich eigentlich die untippbarste ist. Bevor Ravensburg jetzt irgendwie Freiburg mal ganz easy da ausgeschaltet hätte, hätte ich auch gesagt, die haben eigentlich keine Chance. Aber ich habe so das Gefühl, dass die wirklich in die Playoffs kommen. Und wenn die beiden Lattas gut, der eine hat noch zwei Spiele Sperre, der andere ist, glaube ich, wieder dabei. Sinai, fang du doch mal an. Ich habe wirklich noch kein Gefühl dafür. Sag doch mal, wie deine Meinung dazu ist zu diesem Spiel.
Ja, ihr macht es mir wieder leicht, dann könnt ihr euch wieder an mich ranhängen, ne? So kenne ich euch. Ja, Regensburg gegen Ravensburg, das ist, glaube ich, echt schwierig, aber ich bin trotzdem so frei und glaube tatsächlich aufgrund der Saison und aufgrund des Laufs, dass die Regensburger das ziehen. Allerdings nur, wenn sie es in 5 Spielen machen. Oder so. Wenn das über 7 geht, glaube ich, setzt sich Ravensburg durch. Deswegen bin ich auch hier ganz frech und tippe auf ein 4-1 für Regensburg.
So, und ihr wisst ja schon, dass ich Sympathien für Regensburg habe, wie ihr auch. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die haben jetzt Druck und Ravensburg macht es in 6. Also 2-4.
Ja, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil ich habe es reingeschrieben, du tippst das. Wir tippen, so, das live, wir tippen das live ein quasi. Und ja, ich sagte ja gerade schon, ich habe für Krefeld getippt, weil ich sie im Finale sehen will. Ich will einen Aufsteiger haben. Das hat rein wirklich Aufsteigergründe. Und deswegen sage ich, Ravensburg muss hier gewinnen, damit Krefeld quasi dann gegen Landshut spielt. Und Kassel gegen Ramsburg und beide weiterkommen können. Das ist so mein Weg, den ich mir wünsche. Ich mache hier nicht einen auf sportlichen Fachmann, sondern ich wünsche mir das rein sportlich, damit es einen Aufsteiger gibt. Wer am Ende aufsteigt, ganz ehrlich, selbst wenn es Kassel nicht ist, ich würde mich sportlich darüber freuen, auch wenn es Krefeld wird. Hauptsache es gibt einen Aufsteiger, damit wir endlich wieder einen Aufsteiger haben.
So, und deshalb tippst du auch 2-4. Hättest du mal in 7 getippt, wäre es okay gewesen, aber 2 zu 4.
Stopp. Ich habe 2-4 eingetragen, du hast es vorgelesen, dann erst eingetragen. Also bitte, ne?
Ja, alles gut. Lassen wir es so stehen. Spannend. Dann darfst du auch weitermachen. Kassel gegen Lausitzer Füchse. Darfst du jetzt auch anfangen zu tippen, finde ich.
Habe ich ja eben auch schon eingetragen. 4-1. Ja, Lausitz ist im Lauf. Kassel hat ein bisschen gekriselt. Kassel könnte es jetzt auch ein bisschen im Hintergrund noch ein paar Geräusche geben. Lassen wir das auch weg. Ich glaube, da wird man morgen einfach fixiert auf das Spiel sein und wird die Serie 4-1 an sich, ja, für sich entscheiden. So sagt man so schön.
Und Sina, da du ja neutral bist, darfst du auch als Letztes, würde ich mal vorschlagen. Ich mach's, obwohl da mich alle für hassen, aber ich glaube, Kassel macht ein 4-0 mit sehr engen Spielen. Wahrscheinlich gehen 2 in die Verlängerung. Aber ich glaube, dadurch, dass Kassel die längere Bank hat und den tieferen Kader, können die Lausitzer Füchse einfach über die Kraft schlagen. Es werden enge Spiele, wie gesagt, aber ich glaube an ein 4-0. So, und jetzt der neutrale Sinai aus dem Fränkischen. Wie sieht's
was
aus?
Heißt denn, was heißt denn neutral? Nein, nachdem wir ja beide, also ich bin ja immer für den Underdog eher, ne? Also nicht immer, aber doch ganz gerne. Und nachdem ihr beide Kassel so klar seht, sage ich einfach mal ganz frech, auch wenn es vermutlich nicht stimmen wird, es sei denn, Jonas Stettmer spielt weiterhin für die Lausitzer Füchse und dann geht die Serie 3-4 aus. Also die Füchse gewinnen in 7.
Ja, auch möglich, alles ist möglich.
Kassel kann nur schlechte Torhüter gut aussehen lassen. Gute sehen von alleine gut aus.
Ja, was wirklich auch spannend ist, wenn man sich schon die Zuschauer, die Kartenverkäufe so anschaut. Ne? Also Landshut ausverkauft schon gegen Kaufbeuren. Die Eispiraten haben wie verrückt Karten verkauft, Krefeld auch schon. Regensburg sowieso, ich glaube auch über 4.000 schon. In Kassel sind die Sitzplätze schon komplett weg für beide Spiele. Das ist schon ein echter Run auf die Spiele. Also ich glaube, das wird echt Spaß machen. So, zum Thema Spaß kommen wir jetzt zu den Playdowns. Da haben, glaube ich, 4 Mannschaften weniger Spaß, oder? Wie seht ihr das? Also ich bin gespannt. Mit was fangen wir an? Mit dem Selb gegen Dresden, lass uns, würde ich vorschlagen. Nach der neuen Regelung, wir haben es jetzt hier aufgeschrieben, muss Selb 3 Spiele gewinnen und Dresden 4, richtig? Okay, richtig. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, ob diese ganzen Nachverpflichtungen von Dresden inklusive Torhüter in so einer Playdown-Serie fruchten würden. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie glaube ich dran. Also von dem her, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das tippe. Also ich tippe, dass Dresden 4 Spiele gewinnt und Selb nur 2. Ne? Das ist, glaube ich, mein Tipp. Also 2-4 für Dresden. Ja, jetzt seid ihr dran.
Puh. Also ich meine, ich sage das ja wirklich nicht, weil ich irgendwas gegen Dresden habe oder weil ich irgendwas gegen Selb habe, sondern da bin ich ja ziemlich entspannt, im Gegensatz hier zu dem anderen Andi. Aber da ist ja echt Not gegen Elend sportlich. Das ist ja die Durchverpflichtung, die du eben gerade angesprochen hast. Ja, die haben die ersten Spiele gut performt, danach irgendwie auch abgetaucht. Puh, ich sag, Andi, willst du nicht einspringen? Ich weiß es noch nicht, ich muss noch würfeln.
Nee, da gibt's nichts zu würfeln. Raus mit dem Tipp.
Ich kann ja sagen 3-3, ne?
Das kannst du sagen, aber damit bist du der Obereishockey-Fachmann. Ja, ja, genau, das glaube ich auch.
Aber 3-3
funktioniert. Ja, stimmt, 3-3 geht es natürlich, ja, logisch. Ich nehme alles zurück. Klar. Ja, dann sind die selber weiter. Ja, Entschuldigung, du hast völlig recht. Das ist 3-3, ist ein geiler Tipp.
Ja.
Ja, gut gemacht. Aber dann ist es auch spannend, ne? Das ist ein 3-2-Spiel, also steht 3-2 in der Serie und dann gewinnt Selb. Mhm. Und es ist eigentlich weiter oder nicht weiter oder braucht nicht weiterspielen. Das ist toll. Völlig verrückt.
Das ist wohl wahr. So, warum habe ich gesagt, raus mit dem Tipp, weil ich selbst nicht weiß, was ich tippen soll. Ich bin ja da ganz ehrlich. Es ist tatsächlich für mich extrem schwierig. Auf der einen Seite sehe ich es wie Rudi, Dresden mit dem Team, da darf eigentlich nichts passieren. Aber die Vergangenheit hat es ja dann gezeigt, dass es eben nicht gereicht hat. Ich glaube trotzdem, dass Dresden das Ding zieht und dass das Ganze letztlich 1-4 ausgeht.
Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wer hier halt diesen Tipp als letztes macht, darf Rosenheim gegen Bietigheim als erstes tippen. Rosenheim mit Heinrecht, die müssen nur 2 Spiele gewinnen. Bietigheim muss 4 Spiele gewinnen. Also nochmal, Rosenheim 2 Spiele, Bietigheim 4. Machen wir gleich weiter. Wie siehst du es da?
Ich glaube, dass da Rosenheim letztlich sich durchsetzen wird und dass das auch relativ einfach geht. Ich glaube, dass das Ganze nach 4 Spielen beendet ist, also 2-2.
So, dann mache ich mal weiter. Ich find das Ergebnis einfach so lustig, deswegen habe ich es auch schon eingetragen. Rosenheim zieht die Serie mit 2-3.
Das ist großartig, das stimmt. Verrückt, verrückt, verrückt. Ich mach's. Ja, also ich hätte das gern auch getippt, aber das macht keinen Spaß. Ich mache jetzt einfach 2-0 Rosenheim. Das ist auch eine komische Zahl, aber ich finde, das ist super, 2-0.
Wieso da keiner auf Bietigheim setzt? Komisch.
Ja, mal gucken. Ich würde es Bietigheim gönnen, dass sie in der Serie gewinnt. Also wirklich, ich würde es ihnen wirklich gönnen, aber so der Glaube fehlt mir halt, ne?
Ja, also jetzt, wir können ja mal ganz kurz das Fass aufmachen. Wir haben jetzt natürlich die ganze Saison auch immer wieder drüber gewitzelt. Am Anfang der Saison fanden wir es ein bisschen merkwürdig, die ganze Regelung. Jetzt nach der Hauptrunde, wir haben das Thema nicht angeschnitten, ist jetzt wirklich so frei aus dem Bauch raus. Was haltet ihr von dieser Regelung, die jetzt tatsächlich da ist? Hat die Zukunft? Wollt ihr die nächstes Jahr nochmal sehen? Was sagt ihr dazu?
Also für mich macht sie, ja, steinigt mich dafür oder auch nicht. Ich finde sie gut. Ich finde sie einfach deshalb gut, weil einfach die Hauptrunde für mich tatsächlich aufgewertet wird. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Abstände zwischen 11 und 13 einfach gering waren und dass der eigentliche Sinn natürlich vielleicht noch nicht da ankam. Ich finde es trotzdem schön. Es hat ja jede Mannschaft die Möglichkeit, diesen Punkt mehr zu holen und sich den 11. Platz zu holen. Und wenn man es nicht tut, ja, die Vereine wollten es so. Ich finde es gut. Ich würde es gerne weiter so sehen, muss ich ganz klar sagen. Rudi, und du?
Ja, ich muss dir leider oder zum Glück oder wie auch immer zu 100% zustimmen, weil ich finde es auch gut. Weil ganz ehrlich, diese Playdowns, Best of Seven, zwei Runden, die haben sich so gezogen. Da waren da irgendwie 1800 Zuschauer in den ersten beiden Spielen. Ey, das war doch nix. Also so ist das spannend und ganz ehrlich, wenn du dem Abstieg entgehen willst als Bietigheim, dann musst du dir halt die Arschbacken zusammenkneifen und wenn nicht, hast du halt Pech gehabt, dann bist du zu Recht 14. Ich finde es auch toll und es muss bleiben. Du darfst jetzt aber auch nochmal, Andi.
Ja, ein bisschen schade, weil wir wirklich dann komplett einer Meinung sind. Das war nämlich genau das, wo ich auch drauf hinaus dann gekommen wäre. Bietigheim war wirklich die ganze Saison unten drinne. Ja, jetzt kann man drüber streiten, ob Platz 13 auch, ob man das nicht doch irgendwie an, keine Ahnung, messen sollte, wie lange war man vielleicht auf Platz 14, wie lange auf 13 oder so, ob man das. Nein, ist eine ganz klare, einfache Regel und wie gesagt, Bietigheim hat das sich erspielt, diesen Druck. Und ich fand auch gerade das Ende, ja, schade, dass es Freitag schon dann erledigt war. Ich hatte mich ja Sonntag darauf vorbereitet, schön alles auf dem Beamer mit Live-Tabelle und ja, jedes Tor könnte irgendwas verändern, aber es war ja dann Freitag schon entschieden in der Hauptrunde. Aber ja, es war eben bis zum vorletzten Spieltag komplett spannend. Es hätte alles passieren dürfen, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Rettet Daniel Weiß in der Overtime in Rosenheim, Bad Nauheim im Prinzip, oder sichert Bad Nauheim schon die Pre-Playoffs in der Hauptrunde. Das war schon, war lustig, war cool, war, ja, gerne wieder.
Na,
da
Okay, wir
sind wir
sind uns
doch mal einer
einig.
Meinung.
Ja,
Also werden wir als
absolut.
Podcast gesteinigt. Wuhu! Ja,
Ja, auf geht's.
aber jetzt, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir haben noch nicht so lange aufgenommen heute. Und so viel ist es ja auch nicht mehr. Deswegen das nächste Thema. Ihr sagt, die Hauptrunde aufwerten, weil sollte man das in die andere Richtung, und das haben wir uns ja als Kasseler natürlich schon am Anfang der Saison gefragt, hey, wir werden auch wieder Hauptrundenmeister, wir wollen auch so einen Vorteil haben, damit wir dann auch eine Chance haben, Meister zu werden und aufzusteigen. Nein, aber was haltet ihr eben genau das? Sollte das für die Playoffs auch aufgewertet werden? Was haltet ihr davon?
Ich hake da mal ein, da fange ich an. Grundsätzlich wäre es natürlich gerecht in irgendeiner Form, ne, um diese Aufwertung zu machen, aber ich glaube, wir sind ja irgendwie alles Traditionalisten und aus Tradition, finde ich, kann man es beibehalten, so wie es ist in dem Fall, weil das interessiert die Leute ja auch, so eine Best-of-Seven-Serie in den Playoffs, das ist im Gegensatz zu so einer langen Playdown-Serie, von dem her, lasst es so, gerechter wäre es. Aber ich finde es okay, wenn man es nicht tut. Sinai.
Ja, also ich finde zumindest in der ersten Runde könnte ich es mir vorstellen. Also dass tatsächlich Kassel jetzt gegen die Lausitzer Füchse mit dem 2-0 ins Rennen geht. Das wäre für mich okay. Danach, ab dem Halbfinale, da sollen dann die Mannschaften, die das Viertelfinale gewonnen haben, auch mit gleichen Voraussetzungen starten. Für die erste Runde könnte ich mir tatsächlich so eine Regelung vorstellen.
Ja, ich muss sagen, ich war erst bei Rudi, wo ich gesagt habe, so, ja, eigentlich ist das so, naja, Playoffs haben halt seine eigenen Gesetze und ist nochmal eine ganz andere Zeit und ja. Aber das, was du sagst, jetzt unabhängig aus meiner Kasseler Sicht natürlich, muss ich sagen, ja, für die erste Runde wäre das interessant, weil man dann tatsächlich eben das aufwertet und ich sag mal, ich fand es dann eben schon, dass man das letzte Wochenende von manchen Mannschaften eben gesehen hat, ja, ist jetzt egal, ob wir Dritter oder Vierter werden, Entschuldigung, wenn ich da nach Krimitschau lunse, oder eben, bin auch der Meinung, Kassel und Regensburg, alles dasselbe, alles Burg, auch da hat man nicht mehr 100% gegeben. Damit würdest du natürlich auch dafür sorgen, dass eben diese Mannschaften bis zum Ende nochmal wirklich um jeden Punkt kämpfen und dann nicht sagen, ja, schonen wir mal die Leute für die Playoffs. Oder, ja, das, ja. Andi, ich bin da voll bei dir. Das sehr gute Idee, müssen wir mal vorschlagen.
Ja, da würde ich gerne einhaken. Die Idee finde ich total super. Erste Runde, total gut. Dann hat der Führende eigentlich auch die Möglichkeit, ein bisschen Kraft zu sparen. Das ist ein Top-Vorschlag, da gehe ich mit. Also stark. Gut, dann haben wir die DL2 abgehakt. Oder wolltet ihr noch über Schiedsrichter sprechen?
Wir waren uns da auch, was die Schiedsrichter geht, ziemlich einig. Lassen wir mal die großen Strafen außen weg und die eben schon mal angesprochene Rit-Juk-Strafe, die, glaube ich, keiner so ganz verstanden hat, wieso sie so wenig war. Aber danach bin ich der Meinung, hat man die ganze Sache schon sehr gut im Griff gehabt dieses Jahr. Man hat tatsächlich ausgenommen diese Rit-Juk-Strafe wenig Diskussionen gehabt und die Diskussionen, die waren, haben sich immer wieder damit verglichen im Prinzip. Ne? Die haben dann immer wieder auf die Duke-Strafe geschielt, aber wie gesagt, die mal außen vor gelassen, fand ich es dieses Jahr wesentlich besser wie letztes Jahr.
Sehr subjektiv das Ganze natürlich zu sehen, auch aus unserer Sicht, aber ich fand auch, dass ich weniger Schiedsrichterdiskussionen über irgendwelche Entscheidungen. Also ich fand tatsächlich, dass sich die Schiedsrichter in der DL2 auch nochmal einen Schritt nach vorne entwickelt hatten. Udi, wie siehst du es oder sahst du es?
Ja, wir sind so voll im Konsens heute Abend. Ich sehe das auch so. Ich finde auch, die Schiedsrichter waren nicht oft ein Faktor. Klar, natürlich gab es Spiele, wo geschimpft wurde, auch die gibt es immer, aber bei Weitem nicht so oft wie früher. Und von dem her muss ich sagen, Team Stripes, denke ich, hat eine gute Leistung geboten in den meisten Fällen und weniger Fehler gemacht als viele, viele Spieler auf dem Eis.
Jetzt stelle ich noch eine Frage dazu. Ist das vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, klar, in den Stadien wurde trotzdem gepfiffen. Ich erinnere mich jetzt an tatsächlich eine Situation beim Spiel gegen Weißwasser, wo ein Spieler auf Braids sichtlich zumindest die Kufe verloren hat, sich Richtung Bande schleppt, dann die Fans in Weißwasser pfeifen ohne Ende, weil sie denken, er ist verletzt. Am Ende war er dann auch verletzt irgendwie, aber doch wieder nicht bei der Situation eigentlich. Also auf Braids hat man es ganz anders wahrgenommen wie vor Ort. Aber habt ihr das Gefühl, worauf ich eigentlich wollte, dass die Ansagen der Schiedsrichter da vielleicht auch ein Teil dazu
beigetragen haben. Das ist durchaus möglich. Ich finde, das hat das schon, irgendjemand hat es gesagt, das hat die Schiedsrichter menschlicher gemacht. Das stimmt und das kann nicht schaden. Ob das jetzt der Grund war, dass die besser gepfiffen haben oder dass die Pfiffe besser angekommen sind, weiß ich nicht. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall die richtige.
Sehe ich auch so. Ob es tatsächlich die Ansagen waren, wage ich nicht zu ermessen. Aber was mir deutlich aufgefallen ist, dass zumindest nach meinem Gefühl, in Summe in den DEL2-Stadien weniger gepfiffen wurde. Also dass irgendwie vielleicht auch die Sachkenntnis da ein bisschen nach oben ging, was ich jetzt in der letzten Oberligasaison total schrecklich fand, weil es ist völlig egal, sobald ein Spieler des heimischen Teams umfällt, pfeifen 300 Leute und man glaubt, der ist gerade hingerichtet worden. Also da ist, weiß ich nicht, vielleicht auch durch die Schiedsrichteransagen tatsächlich vielleicht auch die Qualität oder die Beurteilung der Fans ein bisschen besser geworden. Aber das ist meine subjektive Meinung.
Ja, ich glaube, das geht alles so Schritt für Schritt in die gleiche Richtung. Von dem her, ich glaube, der Weg ist ein guter gerade. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die DEL2 sucht Schiedsrichter. Unser Schiedsrichterbeauftragter Vogel sucht auch Schiedsrichter. Deshalb, alle, die Schlittschuh laufen können, meldet euch. Ich wäre gern Schiedsrichter geworden. Ich befürchte nur, wäre keine gute Idee. So ein
du kannst auch nicht Inliner laufen, ne? Ich kann ja die nächste Werbung machen.
Doch, ich bin gut in Inliner laufen, aber nur in Vorwärts. Und da bin ich auch schnell und kann weit laufen. Da bin ich gut. Aber dann wird es komisch, wenn es um die Kurve geht.
Ich könnte jetzt schon wieder Werbung machen. Inline-Hockey liegen, suchen
Laufkurs.
Schiedsrichter. Suchen Schiedsrichter und werden ganz dringend benötigt. Und ja, ich weiß nicht. Also rückwärts laufen wäre vielleicht nicht ganz so schlecht, aber.
Ja. Aber bevor wir jetzt zu Inline kommen, gehen wir doch mal kurz in die Oberliga, oder, Sinai? Die sind, was ist das? Achtelfinale, ne? Und wie sieht's denn da aus? Favoriten sind, glaube ich, ganz gut am Start. Erzähl doch mal kurz.
Ja, kann man relativ kurz und knackig zusammenfassen. Weiden gegen Herne, ein Sweep, 13-0. Weiden ist im Viertelfinale. Die Hannover Scorpions ebenfalls, die Höchstadt Alligators gesweept. Heilbronn tat sich ein bisschen schwerer, zwar auch der Sweep gegen Erfurt, aber da war es dann doch zumindest im letzten Spiel mal ein bisschen enger und ging es in die Verlängerung. Aber auch Tilburg gegen Bad Tölz mit einem Sweep und einem 13-0 durch. Relativ klare Ergebnisse. Ich habe auch zwei der drei Spiele gesehen. In Summe einfach viel zu viele Fehler, die Tölz gemacht hat, um hier Tilburg im Entferntesten gefährlich zu werden. Ja, und das fünfte Spiel auch schon durch. Für mich ein bisschen überraschend, dass Essen gegen Peiting tatsächlich mit einem 0-3 ausgeschieden ist, aber in Summe ja relativ klare Ergebnisse. Da hat mich Peiting tatsächlich überrascht, denn ich fand die jetzt während der Hauptrunde tatsächlich nicht so stark. Überraschend für mich in der Deutlichkeit zumindest auch die Hannover Indians gegen Garmisch, auch mit einem Sweep, also wenn ich mal sagen kann, 6 von 8 Partien mit einem 3-0, das ist dann schon erstaunlich. Das erste gewinnen die Indians noch mit 7-5. Wenn mich nicht alles täuscht, waren sie da auch hinten gelegen, aber dann 1-3 und am Ende haben sie sich tatsächlich, also da hat dann alles geklappt. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Andi Mechel war da sicherlich auch nicht ganz unschuldig, hatte nicht seinen besten Tag bei Garmisch, aber ein 10-1, da war dann letztlich Garmisch chancenlos. Habt ihr denn auch Spiele gesehen, bevor ich vielleicht zu den zwei spannenden Begegnungen noch komme?
Ja, ich habe mir auch einige Spiele angeguckt. Was man wirklich sagen muss, dass es ausgeglichen ist, Nord und Süd. Ne? Es ist, ich will es nicht genau durchrechnen, aber jeweils die Hälfte vom Norden, jeweils die Hälfte vom Süden weitergekommen. Stimmt das? Nee, nicht ganz. Scorpions, Tilburg und Hannover sind 3 und dann die anderen sind, glaube ich, im Moment.
Ja, sind auch 3.
Sind auch 3. Doch, die Hälfte, was ja sehr spannend ist. Und bei den anderen beiden Partien, ich bin gespannt, da wolltest du jetzt noch drauf kommen. Also ich habe Indians gesehen, das war toll, das 10-1 vor fast ausverkauftem Haus in Hannover, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen, Stimmung natürlich bombastisch. Tilburg kann ich nur jedem empfehlen, schaut euch die Pressekonferenz mit Doug Mason, heißt er, glaube ich, der Trainer von Tilburg an. Und das sind Sachen, die einfach Spaß machen. Also Oberliga gucken ist okay, aber irgendwie läuft auch natürlich jetzt parallel zu allem anderen.
Ja, definitiv.
Welche zwei Partien sind denn noch offen, Andi?
Ja, genau, kommen wir drauf. Bevor ich da drauf komme, aber auch noch unfassbar, wie viele einfache, unbedrängte Fehler hier in den Playoffs gemacht wurden und werden. das hat mich tatsächlich erstaunt. Diese Unsicherheit und diese Fehlerquote von so vielen Teams sah ich jetzt in der Hauptrunde gar nicht. Das hat mich sehr überrascht. Ja, kommen wir zu den letzten beiden Partien. Deggendorf gegen Hamm, da steht es 2:2. Die spielen morgen Dienstag, wenn mich nicht alles täuscht, ihr fünftes Spiel. Und es gab tatsächlich nur Auswärtssiege. Also von der Seite ist da Spannung vorprogrammiert. Deggendorf mit Heimrecht im fünften Spiel. Aber da ist tatsächlich alles offen. Hamm bin ich tatsächlich sehr positiv überrascht. Hätte ich ihnen kämpferisch wie aber auch spielerisch nicht zugetraut. Aber starke Leistung. Enttäuschend für mich die Begegnungen tatsächlich Memmingen gegen Halle. Memmingen seit Wochen schon nicht so im Flow. Es läuft einfach nicht wirklich so richtig rund. Auch die Kritik an Huhn als Trainer ebbt irgendwie nicht so wirklich ab. Und Halle kriegt irgendwie ja, gefühlt wenig aufs Eis. Also bei beiden Mannschaften Fehler über Fehler. Das erste Spiel 4:3 für Memmingen. Dann gewinnt Halle zu Hause. Spannend oder unglücklich, sage ich mal, das Spiel 3, als der Hallenser Spieler quasi auf den Handschuh von Eisenhut schlägt und die Scheibe ins Tor geht. Und der Schiedsrichter, ja, er kann keinen Videobeweis nehmen. Die Scheibe war klar im Tor. Er kann nur entscheiden über den Videobeweis, ob die Scheibe drin war oder nicht. Für mich war schon zu sehen, dass sich der Handschuh deutlich verformt. Also für mich war die Scheibe tatsächlich gesichert. Aber ja, da hat Halle Glück gehabt. Im nächsten Spiel hat aber Memmingen einfach Gas gegeben und Halle hat nach vorn extrem wenig zusammengebracht. Das war wirklich enttäuschend. Ja, und damit konnte Memmingen im Spiel 4 nochmal ausgleichen. 2:2 der Stand. Und da geht es auch morgen in Memmingen am Hühnerberg um den Einzug ins Viertelfinale.
Ja, auch in der Oberliga ist es spannend. Aber es dauert noch ein bisschen, bis da so der Aufsteiger oder das Richtung Aufsteiger geht. Von dem her sind wir eigentlich schon fast am Ende der Sendung. Wir haben nur noch unsere beliebte Rubrik, den Fast Break. Und Andi, bist du noch wach? Erster Fast Break ist bei dir. Hau rein.
Erster ist bei mir. Okay, der letzte, der reinkam, Fast Break, aber der erste, der jetzt dran ist, weil wir ja gerade zum Thema rüberhüpfen. Deggendorf, ich wollte Deggendorfer beleidigen. Alter Falter, ihr... Oh, sorry, wirklich beleidigen. Setzt jedes Schimpfwort ein, was ihr kennt. Und setzt es auf die Idioten, die nach Spielende von Spiel 3 in Hamm auf Bus, also auf den Spielerbus und deren Busfahrer losgehen und dafür sorgen, dass der Busfahrer ins Krankenhaus muss. Alter, was für Idioten müssen das sein? Sorry, bleibt weg vom Eishockey, verpisst euch, macht euch sonst wohin, landet unter der Brücke, ersauft euch, erschießt euch, was auch immer, ist mir völlig egal. Verpisst euch.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen wir noch zu was Positivem, oder ich weiß gar nicht, ist es positiv? Lasse Kopitz hat seine Schiri-Karriere beendet. Das ist eigentlich nichts Positives, aber er hat sie in Iserlohn beendet, obwohl er für Iserlohn pfeift. Beim Spiel Iserlohn gegen, jetzt helft mir, war das Straubing? Oder, ja, ich glaube schon, ne?
Du bist der EL-Fachmann.
Ausverkaufte Halle und er wurde gefeiert und das fand ich großartig. Es ging in dem Spiel um nichts mehr, er hat natürlich neutral gepfiffen, aber es ist toll, dass auch ein Schiedsrichter und ich fand Lasse Kopitz immer einen der Besseren, der jetzt mit 43 Jahren seine Karriere beendet, nochmal so gefeiert wird, großartig. Schaut euch das, ich glaube bei Magenta oder in den Höhepunkten könnt ihr euch das anschauen. Fand ich toll. Dann mache ich noch mal einen weiter. DL2-Zuschauerrekord in der Hauptrunde von Krefeld ist neu aufgestellt worden. Die hatten ihn ja schon mit 8.048 Zuschauern. Das ist schon wirklich eine Ansage für eine zweite Liga. Also großartig, Fans der Krefelder Pinguine. Natürlich die Eventgames, die waren größer, da waren mehr Zuschauer. Aber in einem Einzelspiel in der Halle hat Krefeld den neuen Rekord. Und ich glaube, der wird... wenn Düsseldorf nicht runterkommt, irgendwann noch einige Jahre Bestand haben. Also stark. Ja, Andi, Sinai, magst du noch was zu den anderen Zuschauern sagen, die in der DEL 2 waren?
Ja, ich fand auch hier der Durchschnitt in der gesamten Liga, 3.154 Zuschauer in der Hauptrunde, ist echt ordentlich. Also da gab es auch schon deutlich schlechtere Saisondurchschnitte. Allerdings liegt es natürlich auch mit an Krefeld, aber natürlich auch an Rosenheim, die mit 4.000 Zuschauern im Schnitt hier gut mitgehalten haben. Spannend für mich, dass der Hauptrundenerste Kassel tatsächlich nur noch an Rang 4 liegt in der Zuschauergunst hinter Krefeld, Rosenheim und Regensburg. Gucken wir mal, ob das in Regensburg so bleibt, wenn die Saison vielleicht nicht ganz so gut läuft. Aber ob dann auch so viele in Kassel wären, wage ich dann auch zu bezweifeln. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, ich glaube, in Kassel ist so ein bisschen gerade auch Hauptrundenluft raus, weil man halt einfach auch letztes Jahr, ne, das darf man nicht vergessen. Also, man sagt immer so schön, ja, verwöhntes Publikum und das ist es irgendwann auch. Also, wenn man die zweite Saison hintereinander fast also eigentlich von Anfang an auf Platz 1 steht, dann sind halt irgendwann Spiele auch nicht mehr wirklich interessant. Also, das darf man halt wirklich auch nicht vergessen. Erfolg macht arrogant ja, verwöhnt einen, ganz klar.
Ja, aber Kassel hat auch in diesem Jahr, glaube ich, 400 oder 600 Zuschauer mehr als letztes Jahr. Also von dem her haben die sich auch gesteigert. Deshalb kann man das nicht sagen. Das ist ziemlich gut eigentlich und ja, passt schon. Jetzt, wer ist der DEL-Fachmann von euch? Dann haut mal noch den vierten Punkt raus.
Also ich sag mal so, Fachmann bist eigentlich du für die DEL. Sorry, wenn es gerade mein Mikro ein bisschen. Aber wenn, dann bist du ein Fachmann. Aber das Spiel habe ich tatsächlich auch teilweise geschaut, Freitag. Neben dem Playdown, neben dem Pre-Playoff-Serien. Bremerhaven gegen Berlin, so heißt es. Ich habe gerade die Hauptstadt vergessen. Gegen Berlin. Haben im letzten Hauptrundenspiel um Platz 1 gespielt. Klar, Bremerhaven hat nur einen Punkt gereicht, aber der Sieger, also 3-Punkte-Sieger, wurde auch Hauptrundenmeister und tatsächlich Gratulation an Bremerhaven. Platz 1 in der Vorrunde dafür, dass sie vor Jahren noch DL2 gespielt haben und sich tatsächlich da oben echt gut eingespielt haben. Respekt und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Gibt Gas, Bremerhaven. Go, go, go.
Tatsächlich,
Absolut.
aber was spannend ist, ne? Ich meine, wenn man sich die Pre-Playoffs der DEL anschaut, könnte der erste Platz schon ein Platz sein, der komisch wird, weil entweder, ich meine, wenn sie Pech haben, treffen sie auf Köln und das ist, glaube ich, kein so spannender Gegner. Und die Eisbären gegen die Adler Mannheim, das wäre auch ein spannendes Spiel in der Viertelfinale. Also von dem her, auch die DEL macht Spaß gerade. Ja, und zum letzten Punkt darf Andi noch mal was sagen.
Ja, grundsätzlich würde ich gerne noch sagen, ich freue mich tierisch für Bremerhaven. Ich kenne den Alfred Brey seit so vielen Jahren mittlerweile und ich glaube, hier kann man wirklich einfach mal sagen, da hat man über die letzten Jahre ganz, ganz viel richtig gemacht. Und vielleicht sollten das manch arrivierte Vereine, ich schiele jetzt mal nach Mannheim, ich schiele nach München, ich schiele auch nach Köln, sich vielleicht zu Herzen nehmen und vielleicht Dinge ändern. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, unser letzter Punkt im Fastbreak gegen Matthias Wendel, ehemaligen Geschäftsführer der Bayreuth Tigers GmbH, wurde jetzt bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Hof wegen Bankrott und Untreue Verdacht ermittelt. Das wollten wir euch nicht vorenthalten, nachdem wir doch immer wieder Bayreuth als Thema hatten bei uns. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin niemand, der in irgendeiner Form nachtritt oder sagt, oh, das hat er aber jetzt verdient, weil die GmbH pleite ist. Nein, bin ich weit weg davon. Ich sehe einfach nur, wenn er denn tatsächlich eine Straftat begangen hat, dann muss sie auch bestraft werden. Und das ist dann relativ unabhängig für mich, warum das passiert. Ich bin gespannt, was rauskommt. Aktuell wissen wir nur, dass eben die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Kleine Frage nach Bayreuth habe ich noch. Jetzt wird ja im ESGB-Forum viel geschrieben, viele Insolvenzverwalter schreiben mit in den Beiträgen, das weißt du selber, viele Professionelle. Ich blicke gar nicht mehr durch. Gibt es jetzt noch eine Chance, dass Bayreuth nächstes Jahr Oberliga spielt, oder ist das eher nicht der Fall?
Also ich muss dazu sagen, auch ich, lieber Andi, bin kein Insolvenzverwalter. Die Informationen, die ich habe, die auch vom Insolvenzverwalter bekannt gemacht werden, lauten folgendermaßen: Das Insolvenzverfahren wurde eröffnet. Das heißt, dass entsprechend genug Masse da ist, um das Insolvenzverfahren und den Insolvenzverwalter zu finanzieren. Es herrscht aber auch nicht ausreichend Masse, um alle Gläubiger zu finanzieren. Deshalb wird es hier einen Vergleich geben müssen und es muss auch Geld rein, steht auch außer Frage. Aber nach wie vor besteht natürlich die Möglichkeit einer Planinsolvenz. Und damit, wenn die abgeschlossen werden kann oder zumindest in Aussicht steht, wenn mich nicht täuscht, hat, glaube ich, Bad Nauheim auch mal eine Saison sogar unter Insolvenz gespielt. Aber ich will ja nichts Falsches sagen, vielleicht täusche ich mich auch. Aber grundsätzlich ist es möglich, dass wir mit einer Planinsolvenz aus der Saison rausgehen und dann auch eine Oberliga-Lizenz kriegen. Das hat wohl auch der DEB schon bestätigt. Aber da drängt natürlich die Zeit. Das heißt, ich sage mal, in den nächsten 6 bis 8 Wochen spätestens wird man hier zu einer Entscheidung kommen müssen.
Wir sind gespannt. Ja, das war's für heute, ne, mit unserer Sendung.
Nö.
Nö?
Nö.
Warum? Was fehlt noch?
Lala.
Ah, wir
unsere
sollten singen.
Playlist.
Nein, natürlich die Spotify-Playlist. Was wir gelernt haben, wir dürfen den Andi aus der Wetterau nicht als letztes sein Lied finden lassen. Deshalb, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen? Ja.
Selbstverständlich, du musst sogar anfangen.
Okay, wenn ihr die Lieder meiner Hunde hört, hier ist gerade Randale, Frau ist gerade nach Hause gekommen, deswegen fange ich an. Ich habe letzte Woche mal wieder eine Band gehört, die, ja, wie soll ich sagen, aus meiner Jugend, Wieso, da habe ich festgestellt, die haben ein neues Album rausgebracht letztes Jahr und dann war da echt ein cooles Lied dabei, Ich war, ich bin und ich werde sein. Ein richtig cooles Lied.
Ja, fantastisch. Klingt auf jeden Fall gut. Ich
Kennt ihr
mache
Wieso?
weiter. Ja,
Ich wollte
selbstverständlich.
gerade sagen, du musst Wieso kennen.
Ja, natürlich. Die waren sogar auf Tour vor kurzem, wenn mich nicht alles täuscht. Allerdings war ich da nicht da. Ich springe über zu Billy Talent, The Fallen Leaves. Sinai, wie ist es bei dir?
Auch ein schönes Lied, Rudi. Ja, ihr wisst, bei mir hat mein Spotify-Lied in der Playlist immer mit dem zu tun, was ich gerade so gemacht habe oder fühle. Ich war am letzten Wochenende in Düsseldorf und habe mir das letzte Hauptrundenspiel gegen Frankfurt angeguckt. Um Gottes Willen, Not gegen Elend. Keiner wollte sich wehtun. Aber warum war ich dort? Ich habe Freunde getroffen. Deshalb für mich mein Lied Drinking with My Friends von Mark Ledlin.
Ja, schön, schön. Ja, dann bleibt uns nur noch Danke zu sagen fürs Zuhören. Danke für eure Treue. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. Ich würde sagen, mit der Verabschiedung, ich beginne, ihr übernehmt. Ich sage Danke und freue mich aufs Wiederhören. Schreibt uns, hört uns, schaut unsere Bilder an und bis bald. Ciao, ciao.
Ja, ich mache mal den vorletzten, weil ich doch noch was Kurzes habe, weil wir letzte Sendung nicht drauf eingegangen sind und diese jetzt auch noch nicht. Ich habe letzte Sendung vorher nach Fragen gefragt in Instagram. Haben da auch welche bezüglich Köln bekommen und Düsseldorf? Da werden wir uns dann in der Sommerpause zu äußern, beziehungsweise das Köln-Thema sprechen wir nochmal an, aber werden uns auch nicht zu äußern. Trotzdem danke für eure Einsendungen letzte Woche. Ich habe mich dafür nicht bedankt. Wir haben alle beantwortet, außer eben gesagt, wie gesagt, die zwei. Ich wünsche euch was. Bis nächstes Mal. Eigentlich in 2 Wochen ist der Plan. Wir hören uns. Tschüssi.
Ja, dann mache ich mal den Abschluss, nachdem der Dave nicht da ist. Ich sage Dankeschön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir hatten ihn definitiv wieder. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Bis in circa 2 Wochen. Ich wünsche euch alles Gute und Schöne. Macht's mal gut aus Bayreuth.